Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr und ich heute wieder hier bei dieser neuen Podcast-Folge dabei seid. Der liebe Dirk ist leider erneut krank geworden. Von dieser Stelle also liebe Genesungswünsche an ihn, wo auch immer hin. Und ich hoffe, dass es in der nächsten Woche ihm dann wieder besser geht, sodass er auch dann wieder hier teilnehmen wird. Und noch ein Nachschub. In der vergangenen Woche ist leider die Come On Börsenpodcast-Folge ausgefallen, weil ich da nämlich dann relativ kurzfristig auf einen Kongress war bzw. hingefahren bin und mich dort sozusagen quasi in Anführungsstrichen weitergebildet habe. Das muss auch mal sein, demzufolge in der vergangenen Woche keine Come On Börsenpodcast-Folge. Das holen ich jetzt oder wir hier in der Folge nach. Ich werde mal sehen, dass ich so ein bisschen die Großwetterlage der letzten beiden Handelswochen darstellen werde, ein bisschen aufskizzieren werde, was uns in den kommenden Wochen erwarten kann. Natürlich starker Fokus, was auf den nächsten Tagen oder in den nächsten Tagen zu erwarten ist und was da auf uns zukommt. Aber das der Reihe nach. Gucken wir als erstes auf das größte und überbordende Thema Zinsfantasie bzw. das Schwinden der Zinsfantasie und da insbesondere in den USA. Da haben wir die Situation, dass der Großmeister der Märkte, Jerome Powell, in den letzten Tagen nochmal darauf hingewiesen hat, dass wenn die Situation in den USA so bleibt, wie sie jetzt ist, das heißt also ein weiterhin sehr, sehr robuster Arbeitsmarkt, eine Konjunktur, die sich ganz gut stabilisiert und eine Preisanstiegssituation, die quasi eine ja, weiter anziehende Inflation bzw. Inflationsthematik aufweist, dann sieht natürlich die Notenbank insgesamt auch überhaupt keine Gründe dafür, die Zinsen zu senken. Das ist auch nachvollziehbar, weil man nicht vergessen darf, die US-Fed, die US-Notenbank ist nicht dafür da, um die Aktienmärkte, Finanzmärkte in die gewünschte Richtung zu schieben, sondern die ist eben dafür da, um die Wirtschaft in Amerika zu stabilisieren und den Geldwert des US-Dollars im Endeffekt stabil zu halten. Und das macht sie, das heißt, sie schaut natürlich, wenn es der Konjunktur in den USA gut geht, dann sind überhaupt keine Notwendigkeiten gegeben, in irgendeiner Form an der Zinsschraube zu drehen. Und wenn entsprechend natürlich der US-Dollar auch einen bestimmten Außenwert hat und sich dann dahingehend ableiten lässt, dass eventuell die Exportleistung beeinträchtigt wird, dann agiert sie auch. Dann nimmt das Ganze so ein bisschen als Bindeglied natürlich auch die Inflation zur Hand. Das heißt, man schaut natürlich, wie die entsprechende Preissteigerung ist und reagiert darauf ebenfalls. Da hat man ja einen großen Kasten an Instrumentarien bzw. Werkzeugen, die man eben zur Verfügung hat und entsprechend anwenden kann. Das eine, was wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten gehört haben bzw. dann auch gesehen haben, ist das sogenannte Wording und das können die Notenbanker sehr, sehr gut. Man sieht also hier immer wieder die abschlagenden Worte bzw. die wechselhaften Argumentationen von den Notenbanker und Notenbankerinnen, die in den letzten Wochen immer wieder in die Märkte gekommen sind. Man versucht so ein bisschen die Marktteilnehmer zu besänftigen, wenn es eben überkocht und auf der anderen Seite etwas abzubremsen und, wie soll man sagen, zu enteuphorisieren, wenn der Optimismus zu groß wird. Und genau das wurde eben auch gemacht und derzeit scheint es zumindest mal so zu sein, dass, wie gesagt, die große, große Zinshoffnung, ich glaube, wir waren mal bei 7 Zinssenkungen für 2024. Ich weiß es gar nicht mehr so genau, so ein Schwachsinn konnte ich mir in dieser Form nicht merken. Aber zumindest mal sind wir jetzt zurück und liegen momentan bei 2-3 Zinssenkungen, die durchaus realistischer sind. Wie gesagt, sogar spekuliert wird auch darauf, dass es überhaupt keine Zinssenkung gibt. Und ich habe in den vergangenen Wochen auch eine interessante Stellungnahme, ich glaube von der UBS war das, aus der Schweiz, gelesen, dass die sogar sich vorstellen können, dass die US-Fed in diesem Jahr eventuell auch nochmal den Leitzins annehmen könnte, wenn es nämlich zu einer weiteren Preissteigerung bzw. einer weiteren hohen Inflation in den USA kommt. Also ganz, ganz interessante Ausgangssituation. Warum ist das so wichtig für den Aktienmarkt? Vielleicht auch nochmal hier hergeleitet an dieser Stelle, weil natürlich mit den weichenden, aus dem Markt entfliehenden Zinssenkungshoffnungen die Renditen an den Anleihemärkten entsprechend steigen. Das heißt, die Kurse der Anleihen fallen, die Renditen steigen. Und das hat zumindest mal zwei direkte Aspekte. Zum einen direkt im Kapitalmarkt, im Finanzmarkt, weil da natürlich Anleihen insgesamt attraktiver werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 5% bei amerikanischen Staatsanleihe auf 10 Jahre bekomme, dann ist das durchaus eine Konkurrenz zu manchen Aktienengagements, wo man vielleicht eine Dividendenrendite von 3-4% hat, aber das latente Kursrisiko. Das heißt, man geht ja ein operatives, ein unternehmerisches Risiko ein, wenn man Aktien kauft und kriegt das entsprechend vergolten. Zum einen natürlich durch die entsprechenden Dividendenausschüttungen und zum anderen durch die dann möglicherweise erfolgenden Kurssteigerungen. Und die müssen sich halt natürlich in Konkurrenz begeben zu den sogenannten risikolosen Zins. Und der liegt momentan dann eben bei 5%, weil die amerikanischen Staatsanleihen Anleihen quasi risikolos sind. Dagegen steht eben die komplette Wirtschaftsleistung der USA und auch noch viel wichtiger natürlich die militärische Kraft, die die USA entsprechend haben und die das Ganze sozusagen dann damit wasserfest machen. Auf der anderen Seite der zweite wichtige Aspekt, ich habe es gerade auch schon noch mal kurz anklingen lassen, ist der Refinanzierungscharakter. Das heißt, wenn die Renditen an den Anleihemärkten für zum Beispiel risikolosen Staatsanleihen in den USA auf 5% steigen, was muss denn dann sozusagen ein junges Hightech-Unternehmen, was sich auch fremdfinanziert, auf den Tisch legen, damit man überhaupt noch Investoren hinter dem Ofen hervorlocken kann, damit die einem dann sozusagen Geld geben? Und da liegen wir dann weit über den 5%, aber kann man dann schon durchaus sagen, dass man vielleicht in der Nähe von zweistelligen Renditen kommt. Und das ist ein ganz kleiner Kostenfaktor, der in den letzten 10 Jahren in dieser Form nicht da war. Da waren viele Investoren froh, wenn sie überhaupt so ein bisschen über Inflationsdynamik lagen, das heißt 1,5 bis 2%. Wenn die gezahlt wurden, dann hat man eben auch risikobehaftete Assets wie zum Beispiel oder Anlagen wie zum Beispiel in Hightech-Unternehmen oder irgendwelchen anderen Venture-Unternehmen eben entsprechend getätigt. Und war eben froh, dass man entsprechend eine Rendite bekommen hat. Und das Ganze sieht eben jetzt komplett anders aus und macht es eben doch gerade für angeschlagene Technologieunternehmen so schwer, hier Refinanzierung zu bekommen. Und stellt die Gesamtgemengelage dar. Das jetzt mal in Kürze. Das trägt sich natürlich dann auch kaskadenförmig beziehungsweise über Kausalitäten bis hoch zu den großen Tech-Unternehmen durch und geht auch teilweise in andere Sektoren rein, die jetzt nicht aus der Technologiebranche kommen, sondern vielleicht eher aus dem Bereich Automotive, Konsum und so weiter und so fort. Also hier kann man kaum Grenzen ziehen und die sind auch entsprechend dann eher schwimmend beziehungsweise übergehend. Also richtig klar kann man die Trennlinie nicht ziehen und Trennschärfe ist halt nicht zu erkennen. Und demzufolge bleibt das Zinsthema deswegen natürlich noch weiterhin in den Märkten und als ganz, ganz wichtiges. Der zweite Punkt, was ich ganz interessant fand und mich interessiert hat, war natürlich das Gold. Das kennt ja seit einiger Zeit kein Halten mehr. Und das ist umso interessanter, weil man eigentlich in der Vergangenheit immer wieder festgestellt hat, Gold ist ja nun mal ein klassisches Anlageinstrument für sichere Häfen. Das bedeutet also, Investoren gehen eigentlich dann in das güldene Edelmetall rein, wenn zum Beispiel geopolitischer Druck da ist, wenn entsprechend die Inflation sehr stark ansteigt, wenn die Zinsen zum Beispiel auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau sind, wie wir es ja auch gesehen hatten, und wenn der US-Dollar schwach ist. Das sind so ein bisschen diese Grundvoraussetzungen, warum eben Gold dann von Investoren aus Investorensicht interessant wird. Und diese Aspekte sind in den letzten Wochen quasi nicht eingetroffen. Gut, die politische Komponente, die ist natürlich komplett zu sehen. Das heißt, wir haben den Konflikt im Nahen Osten, wir haben weiterhin den Ukraine-Krieg, die natürlich als klare, ja, geopolitische Risikoherde zu sehen sind und die man auch nicht unterschätzen sollte. Sowohl der eine als auch der andere Konflikt haben doch sehr, sehr hohe Sprengkraft. Da gehe ich gleich auch nochmal bei dem dritten Thema genauer drauf ein. Aber alle anderen Aspekte, wie zum Beispiel Inflation, ja, sie ist momentan weiterhin vorhanden, aber nicht mehr so hoch wie noch von vor 6 Monaten und auch nicht das, was man angenommen hatte. Wir liegen momentan in der Kernrate in den USA Pi mal Daumen bei 3,8% in der Preissteigerung. Und das sind halt ganz, ganz andere Welten als noch zum Beispiel vor einem Jahr beziehungsweise zum Ende letzten Jahres und hat eigentlich überhaupt gar nicht mehr diese hohe Inflationsdynamik, wie man sie eben im Endeffekt erstmal denken oder annehmen würde, wenn man eben den aktuellen Goldpreis sieht. Das andere Interessante ist, dass der US-Dollar sehr, sehr fest ist. So vielen großen Währungen konnte sich der US-Dollar in den letzten Wochen hervorragend entwickeln und hat hier wirklich eine ganz klare Stärke bewiesen. Also gerade zum Euro, zum Schweizer Franken, zum japanischen Yen ist hier eine ausgemachte US-Dollar-Stärke zu sehen gewesen. Und das ist quasi auch spurlos am Gold vorbeigegangen. Das heißt also, Gold hat das komplett negiert. Trotzdem weiterhin in Richtung Kurs Norm, teilweise über 2400 US-Dollar pro Feinunze. Und das sind natürlich Bewegungen, die schon sehr, sehr interessant sind. Und wo man sich natürlich fragen kann, wo kommt denn da wirklich die Dynamik her? Wer kauft denn da ein? Und wenn ihr euch mal einen Kurs oder beziehungsweise einen Notierungschart von Gold anschaut, dann seht ihr, dass auch gerade in den letzten 2, 3 Wochen da richtig Dynamik reingekommen ist. Was ich gehört habe, ist, dass gerade Notenbanken aus Asien und aus Russland hier relativ große Nettokäufer in den Märkten derzeit sind. Das heißt, die treffen oder treten tatsächlich als Käufer eben an den Edelmetallmärkten auf und kaufen Gold. Die Intention dahinter ist mannigfaltig, da gibt es viele Interpretationen. Zumindest mal sind die Notenbanken momentan eben dahingehend als ein Kurstreiber zu sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch interessant, dass insbesondere das hohe Zinsniveau viele Goldminenbetreiber auf der Kostenseite sehr stark getroffen haben. Wir haben auch eine sehr starke Auswirkung eben von der Inflation auf der Kostenseite gesehen, in Form von Energiekosten, Transportkosten und natürlich auch Personalkosten, die einfach für viele Goldunternehmen dafür gesorgt haben, dass die halt ihre Produktion zurückgefahren haben bei Minen, wo es eben nicht mehr entsprechend lohnenswert war, die also kein Break-Even oder zu wenig in der Produktion ausgestoßen haben. Und das führt eben dazu, dass zumindest mal ein Produktionsrückgang zu sehen war. Also auch eine sehr, sehr interessante Situation, die wir da sehen. Ob das jetzt aber ausreicht, komplett zu erklären, warum im Endeffekt der Goldpreis so massiv nach oben steigt, das muss ich noch zeigen, zumal man auch sieht, dass der Gleichlauf zum Beispiel zwischen den Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum seit einigen Tagen ebenfalls zum Stocken gekommen ist. Wir hatten also Zeiten, wo eine ganz klare Korrelation zu sehen war. Das heißt, wir haben sowohl bei den alternativen Anlageklassen wie jetzt eben Cryptocurrencies als auch dann natürlich in den etablierten wie Edelmetallen einen Gleichlauf gesehen. Viele Gelder sind aus den entsprechenden Aktien- und Finanzmärkten in diese Richtung geflossen. Das war zumindest mal noch nachvollziehbar. Aber in den letzten Wochen sieht man eine Loskopplung. Das heißt, die Bitcoin im Co. sind eben eher entfallen und die Notierungen im Gold weiter am Ansteigen. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Mir momentan jetzt auch ein Stück weit zu bullish. Habe schon wieder irgendwelche Kursziele von 5.000 US-Dollar gehört, dass das da hingehen könnte. Bin ich dann immer eher vorsichtig, wenn sowas kommt. Ähnliches hatten wir auch damals schon beim Bitcoin. Am besten ist eigentlich immer, wenn der still ruht der See-Situation da sind, weil man dann davon ausgehen kann, dass eben doch da auch tatsächlich andere Nettokäufer am Markt sind, wenn aber die ersten anfangen, hier marktschreierisch durch die Gänge zu laufen und im Endeffekt dann ihre abnormen Kursziele hinaus posaunen, dann kann man davon ausgehen, dass da schon so ein bisschen die erste gelbe Lampe angeht. Also auf jeden Fall spannend. Ich werde an dieser Stelle noch weiter darüber berichten und das natürlich weiter beobachten. Mal sehen, wo das Ganze noch hingeht. Last but not least, ich habe schon mal so einen kleinen Vorausschau, einen kleinen Spoiler gemacht. Die dritte Thema ist der Ölmarkt. Ebenfalls spannend und man sieht auch hier, wie natürlich die bereits beschriebenen geopolitischen Risiken gerade insbesondere im Nahen Osten auf den Ölmarkt abfärben und das Frappierender dabei ist, dass natürlich die gestiegenen Energiepreisträger, sprich in den Rohölsorten Brent und WTI, auch gleichzeitig ein Treiber der Inflation insgesamt sind. Nicht der Kernrate, weil die wird natürlich außerhalb von Lebensmitteln und Energieträgern berechnet, aber die Gesamtpreissteigerung, Teuerungsrate, da fließen natürlich auch entsprechende ja, logistische und Transport-, Energieträgerpreise mit rein und da sind wir auch schon ganz schnell bei dem Erdöl. Das heißt, natürlich sind die Marktteilnehmer dann erschrocken und hellhörig, wenn die Energiepreise wie zuletzt gesehen eben stark ansteigen. Wir hatten in der Nacht vom Donnerstag auf heute Freitag, dem 19. April, ja die Eskalation im Nahen Osten gesehen zwischen Israel und dem Iran, wo noch nicht ganz genau klar ist, was da nun eigentlich genau passiert ist. Zumindest mal gab es einen militärischen Zwischenfall im Iran, wie der ganze zustande gekommen ist. Das wird sicherlich noch geklärt werden, aber man hat die Reaktion der Finanzmarktteilnehmer gerade im frühen asiatischen Handel gesehen. Zu dieser Zeit ist es nämlich passiert. Da sind entsprechend dann Gold und die Energieträger extrem stark angestiegen. Brent Crude teilweise über 90 US-Dollar, also gute 4% fester gewesen, jetzt momentan wieder bei 85 US-Dollar, also doch sehr, sehr stark wieder zurückgekommen, weil natürlich eine zum glücklicherweise Eskalation ausgeblieben ist und das eben nur bei diesem anführungsstrichen militärischen Zwischenfall geblieben ist. Wochenende steht noch bevor, da muss man natürlich sehen, was da genau ist passiert, aber man sieht halt schon, wie nervös die Marktteilnehmer sind und wie sich solche Nervosität dann eben natürlich in solchen Trading-Vehikeln wie entsprechend den Rohölsorten entladen kann und dort entsprechende Kursreaktionen oder Notierungsreaktionen eben auslösen können. Und das sollte man natürlich auch mal wieder auf der Agenda haben. Wie gesagt, kurzfristige Preispeaks stellen gar nicht so das große Problem dar. Sollte jedoch sozusagen das Notierungsniveau auf einem hohen Niveau verweilen, dann ist natürlich die Gefahr einer Inflationsdynamisierung ganz klar wieder da. Und dann haben wir auch wieder das Anfangsthema, sprich die Zinspolitik auf der Agenda. Und damit habe ich eigentlich einen perfekten Loop, wenn man es so will, hier geschaffen für den ersten Teil. Ich bin wieder da, wo ich am Anfang war, bei der Zinspolitik. Ihr seid aber jetzt durch mit Teil 1 und könnt euch auf Teil 2 freuen. Da habe ich fünf interessante Unternehmen mitgebracht, die in der letzten Woche ihre Zahlen vorgelegt haben. Da gab es ja einen riesen, riesen großen Korb an Unternehmen. Und natürlich auch wieder fünf Buzzwords, die ich heute kurz besprechen werde. Bis gleich, macht's gut, ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko, ihr seid bei Teil 2 und ihr bekommt jetzt die 5 interessantesten Unternehmen aus der vergangenen Woche von mir präsentiert. Ich habe schon bereits gesagt, im ersten Teil, die Auswahl fiel tatsächlich schwer. Wir sind ja mitten in der US-Berichtssaison und auch die deutschen und europäischen Unternehmen sind derzeit dabei, ihre Zahlen vorzulegen. Also es gab eine sehr, sehr große Auswahl an Unternehmen, natürlich viele Finanzwerte, ob es eine JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America aus den USA waren oder auch eine BlackRock. Viele Unternehmen aus dem Technologiesektor bereits schon ihre Zahlen vorgelegt haben, aus dem Gesundheitssektor. Wir hatten die LVMH aus Europa, aber wir haben natürlich auch interessante Unternehmen, die so ein bisschen über den Dingen stehen, weil sie eben zum Beispiel als Dienstleister für eine Branche sehr interessant sind und weil wir natürlich dann eben auch ein Unternehmen haben, was sozusagen als Mutter einer Branche gilt. Und genau solche Unternehmen habe ich mir mal rausgesucht, die ich also denke, eine besondere Signalwirkung haben können. Und da muss man natürlich als erstes auf TSMC, also Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Corporation eingehen. Das ist ja der weltweit größte Chip-Hersteller. Der hat unter anderem die Unternehmen Apple und Nvidia als Kunden. Man muss wirklich sagen, das ist eben ein ausführendes Unternehmen. Also das ist wirklich ein Halbleiterhersteller, der gibt dann oder der produziert dann sozusagen die Chips, die entsprechend von den großen Technologiekonzernen entworfen werden, entsprechend in die Produktion, produziert die und sendet die dann an die entsprechenden Unternehmen. Also für Apple natürlich für das iPhone werden entsprechend dann die Halbleiter von TSMC hergestellt oder bei Nvidia jetzt natürlich die Halbleiter im Bereich KI, sprich also schnelle Rechenlösungen, damit dort die cloudbasierten Serverlösungen oder Serverstrukturen entsprechend mit Rechenleistung versorgt werden können. Und das hat dazu geführt, dass TSMC sich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt hatte, das letzte Quartal ordentlich abgeschlossen hat. Das heißt, der Nettogewinn ist um 9% auf 225,5 Milliarden oder 7 Milliarden US-Dollar entsprechend angestiegen und hat damit die Analystenerwartungen ja um gute 4% übertroffen. Die hatten mit etwas weniger gerechnet, gerade eben auch was natürlich aus Richtung Apple kommt, weil man eben doch hier gesehen hat, eine Schwäche bei den iPhone-Absatzzahlen. Da hatte man eben natürlich Rückschlüsse gezogen, dass eben Taiwan Semiconductor dann weniger Chips herstellt. Ich denke aber, dass die Kapazität tatsächlich größtenteils dadurch ausgeglichen werden konnte, weil natürlich bei Nvidia die Nachfrage sehr, sehr groß ist und sprich die Halbleiter, die Chips für den KI-Bereich von Nvidia bei den Unternehmen derzeit wirklich wie Hulle nachgefragt werden. Das hatte TSMC dann auch nochmal bestätigt und erwartet in dem jetzt zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 30%, eben durch den Boom im KI-Bereich. Und damit will man also für das Juni-Quartal einen Umsatz von 19,6 bis 20,4 Milliarden US-Dollar machen. Hier lagen bisher die Schätzungen ebenfalls nur bei 19,1 Milliarden US-Dollar. Also man liegt hier auch einen Ticken drüber. Was aber ganz spannend war, also während der Zahlenvorlage war hier noch alles eitel Sonnenschein. Das Management von TSMC hat eben darauf hingewiesen, ja, wir sind gut positioniert, wir haben eben unsere Kunden im Griff, die Kunden bestellen bei uns fröhlich, wir haben gar nicht so die große Problematik mit irgendwelchen Lagern, die überquellen. Aber was ganz spannend war, nach der Zahlenvorlage gab es dann nochmal eine Telefonkonferenz und da hat man nochmal so ein bisschen drauf verwiesen, dass man eigentlich für den gesamten Halbleitersektor gar nicht mehr so bullish ist. Im Vorjahr hatte man noch gesagt, dass man mit einem Wachstum von mehr als 10% rechnet in diesem Jahr in 2024. Das heißt also, der gesamte Halbleitersektor, nicht nur diese spezifischen Halbleiterwerte oder Chips für Apple und Nvidia, sondern generell, also sprich auch Arbeitsspeicher für Laptops und andere Desktop-PCs und so weiter und so fort, der sollte eben wirklich im Endeffekt wieder ganz gut anspringen. Und das hatte man revidiert. Hier hat man eben nochmal darauf hingewiesen, dass man eben davon ausgeht, dass die Lagerbestände, die derzeit bei den Kunden einfach noch vorhanden sind, durch die Covid-19-Pandemie gab es ja einen Lieferengpass in der Branche, das hat man damals ja mitbekommen. Das heißt, viele Automobilhersteller und andere Wearable-Hersteller hatten die Problematik, dass sie eben keine Halbleiterwerte oder keine Elektronik-Chips entsprechend bekommen konnten. Daraus hatte man gelernt, hat danach die Lager vollgeknallt. Dann ist aber die Konjunktur nicht so richtig angesprungen. Das heißt, die Lager waren voll, die Produkte wurden nicht verkauft. Und darunter leidet eigentlich momentan der ganze Halbleiterbereich. Und deswegen ist auch mal wieder hier der Punkt, wo ich halt gar nicht oft genug darauf hinweisen kann, dass man muss bei den Halbleiterwerten wirklich ganz klar dezidiert eine Selektion ausführen. Man muss wirklich gucken, welche Werte sind wirklich im KI-Boom-Bereich davon betroffen und profitieren davon, welche können sich in diesem Bereich gut etablieren und welche Unternehmen haben es eben noch nicht geschafft, sich dort entsprechend zu positionieren. Und werden es auch erstmal schwierig haben. Und da gehören aus meiner Sicht zum Beispiel eine Intel oder auch eine Micron, würde ich da so ein bisschen nur einen Teil mit reinnehmen. Es gibt natürlich astreine Unternehmen, die da gut reinpassen, wie der Nvidia, AMD, in Teilen auch noch eine Broad oder eine Qualcomm, die aus meiner Sicht heraus dann noch gut positioniert sind. Aber dann hört das auch schon mal auf. Und das ist genau der Punkt, wo man halt sehen muss, hier ist tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt. Und das hat natürlich TSMC auch nochmal ganz klargestellt. Deswegen sind dann eben die Aktien heute am Freitag nochmal etwas unter Druck gekommen, weil natürlich hier dann noch viele Analysten gesehen haben, oh, okay, wenn so ein großer Branchenriese, der also wirklich einer der, oder wenn nicht sogar der größte Chip-Hersteller neben Samsung Electronics ist, darauf schon mal so hinweist, dann sollte man Vorsicht walten lassen. Und ihr erinnert euch vielleicht auch schon nochmal, wir hatten vor einigen Ausgaben auch schon mal über Samsung Electronics gesprochen. Die hatten ja auch gewarnt. Also da hat man ja ebenfalls darauf hingewiesen, dass die klassischen Chips, die eben im DRAM-Bereich entsprechend benutzt werden und angewendet werden, gar keine hohe Nachfrage haben. Hier hat man ja wirklich katastrophale Zahlen teilweise gesehen. Und das ist halt auch nochmal ganz spannend in der Gesamtgemengelage. Das heißt also, TSMC scheint jetzt so ein bisschen einer der ja, in der Pool-Position zu sein und zu bleiben, zumindest mal was die produzierenden Unternehmen im Halbleitersektor angeht. Und demzufolge bleiben die auch erstmal spannend. Gucken wir auf ein nächstes Unternehmen. Ich habe schon gesagt, die Mutter aller Halbleiterwerte, die ASML. Hier war es auch ganz spannend. Hier hat nämlich der Finanzvorstand Roger Dassen darauf hingewiesen, dass man eben einen eher holprigen Auftragsbestand oder Eingang im ersten Quartal gesehen hat. Das Unternehmen hatte ja eine neue Maschinengeneration vorgestellt. Die EUV-Maschinen, die sozusagen eine neue Chip-Generationsmöglichkeit eben ergeben, dass man eben sozusagen effizienter und schnellere Chips im Endeffekt herstellen kann. Und davon hatte man sich halt sehr, sehr viel versprochen. Das heißt also, ASML ist davon ausgegangen, dass man eben die entsprechenden Produzenten und die Kunden natürlich dazu bewegen kann, auf diesen neuen Maschinentypus umzusteigen. Und dann eben natürlich entsprechend auch die Auftragsbücher füllen zu können. Und das ist halt ein Stück weit ausgeblieben. Und da haben sich auch wirklich die meisten Analysten so ein bisschen dran gestoßen. Das heißt, die Zahlen insgesamt waren gar nicht schlecht. Also der Order bzw. der Maschinen-Order-Eingang für das erste Quartal liegt jetzt bei 3,6 Milliarden Euro. Da liegt man ein bisschen unter den Erwartungen. Vor Quartal wurden noch 9,2 Milliarden entsprechend geordert und die Analyste hat mit 4,6 Milliarden gerechnet. Also auch hier sieht man eigentlich schon, dass viele Analysten davon ausgehen, dass so eine kleine Abkühlung in dem Sektor stattfindet. Aber man lag halt auch nochmal da drunter. Und das muss man eben insgesamt so sehen. ASML hat zwar die Gesamtjahresprognose weiterhin bestätigt und aufrechtgehalten, aber das erste Quartal lag eben alleine durch die Auftragseingänge jetzt für das zweite Quartal, als auch natürlich die absoluten und fertigen Zahlen aus dem ersten Quartal etwas unter den Erwartungen. Und deswegen ist man hier ein bisschen vorsichtig. Das heißt nicht, dass ASML nicht weiterhin zu einem der besten und Top-Werten aus diesem Bereich gehört. Aber das zeigt eben auch einfach, dass man wirklich vorsichtig sein muss, weil der Halbleitersektor einfach klassischer Schweinezyklus aufweist. Das hatten wir an dieser Stelle auch schon mal beschrieben. Das heißt also, ad hoc out of the blue kann dann eben der Boom abbrechen. Also es kündigt sich nicht unbedingt an, sondern mit einem Schlag ist dann sozusagen die Nachfrage nicht mehr da, beziehungsweise die Überkapazitäten hängen im Raum. Und damit hängen dann eben auch die Unternehmen, die in dieser Branche zu tun haben, natürlich ebenfalls dann mit in diesem ganzen Dilemma und haben damit zu kämpfen, wie man es ja teilweise sieht, dass eben hohe Lagerbestände erstmal abgebaut werden müssen bei den Kunden, Auftragseingänge zurückgehen, Preise sinken und so weiter und so fort. Also es ist auch hier wirklich zu sehen, man muss ein bisschen gucken, dass eben, wie gesagt, dieser Zyklus, auch wenn der eben jetzt durch KI nochmal ordentlich befeuert wurde, wahrscheinlich nicht unendlich, also unendlich sowieso schon nicht, aber nicht sehr lange anhalten wird und dass doch die ein oder andere, ja, vielleicht kühlere Abkühlung auf jeden Fall auch nochmal bevorstehen könnte. Das nächste Unternehmen, da sieht es ein bisschen anders aus, für mich so ein bisschen auch der Hidden Champion schon seit Ende letzten Jahres gewesen, und zwar die Adidas, Sportartikelhersteller aus Deutschland, muss man glaube ich gar nicht so viel sagen. Ich fand die ganz spannend und habe auch hier gesehen, dass so ein bisschen zu dem Stichwort ja, Rumposaunen und positive Statements. Bei Adidas ist das Sentiment lange, lange sehr, sehr schlecht gewesen. Also auch Puma, Nike, da hatten sehr viele Analysten da praktisch schon wieder den Galgen quasi aufgebaut und gesagt, naja, der ganze Sportartikelbereich leidet eben unter der Konsumzurückhaltung und die Überkapazitäten und die Menschen wollen das alles gar nicht mehr in dieser Form und so weiter und so weiter und haben hier schon sehr, sehr starke Molltöne angeschlagen und das ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, wo man sich solche Branchen mal genauer anschauen sollte. So war es auch bei Adidas, man hat eben darauf hingewiesen, dass eben die Marke Jeezy von Kanye West, das ist ja ein ehemaliger oder ist ja ein Rapper mit dem ehemaliger Kooperationspartner mit Adidas, der eben sehr hochpreisige Produkte über Adidas als Marke anbietet. So eine Art Jordan, was die Jordan eben bei Nike darstellt, waren sozusagen die Yeezy bei der Adidas. Eine interessante Strategie natürlich, aber eben über ein Zerwürfnis dann aufgelöst worden im Jahr 2022. Und führte dazu, dass eben Adidas doch massive Abschreibungen vornehmen musste und man sozusagen gesagt hatte, also diese Produkte verramscht man jetzt, schmeißt die eben raus und wird damit kein Geld mehr verdienen und musste eben Abschreibungen vornehmen. Was aber jetzt zu sehen war, ist, dass man tatsächlich gerade die Schuhe von Yeezy von der Marke entsprechend doch noch mit einem Gewinn verkaufen konnte. Das heißt, man hat also hier einen Umsatz von 150 Millionen bisher machen können und einen Gewinn von 50 Millionen daraus realisieren können, was aber ganz interessant ist, weil man ja im Vorfeld das schon abgeschrieben hat. Das heißt, man hat also schon Rückstellungen entsprechend gebildet, hat die also auf null abgeschrieben und halt auch für den entsprechenden Kostenaufwand dann nochmal Rückstellungen gebildet. Die könnten theoretisch jetzt dann aufgelöst oder sind aufgelöst worden, sodass, weil man ja jetzt sogar noch einen Ertrag, also einen Umsatz im Endeffekt erzielt hat und noch einen Ertrag entsprechend oder einen Gewinn damit erzielen konnte, heißt also, dass es doch besser läuft als erwartet und damit eben beim Betriebsergebnis rechnet man jetzt mit 700 Millionen Euro und hatte vorher nur mit einem operativen Ergebnis von 500 Millionen gerechnet bzw. in Aussicht gestellt. Deswegen also die Kurssteigerung, die man jetzt zuletzt gesehen hat, durchaus nachvollziehbar. Mir gefällt Adidas von der Story her eigentlich auch ganz gut. Wir haben in diesem Jahr etliche große Ereignisse im Sportbereich, ob es die Fußball-EM ist, ob es, glaube ich, die Olympiade ist und andere große Sportereignisse, wo einfach ja, aus der Erfahrung heraus zu sehen ist, dass dann tatsächlich Produkte eben von diesen Sportteams, Stars entsprechend stärker nachgefragt werden und eben Unternehmen wie Nike, Adidas, die eben als große Sponsoren auftreten, davon einfach profitieren können. Und demzufolge finde ich eine Adidas weiter spannend und würde die auf jeden Fall weiter auf der Agenda behalten. Nicht auf der Agenda behalten scheinen zumindest viele Investoren die Aktien von Sartorius. Die sind nämlich buchstäblich nicht nur in den Börsenkeller getreten worden, sondern auch noch gleich ins viertunterste Parkdeck in der Tiefgarage abgetaucht. Die Aktien nach der Zahlenvorlage gestern am Donnerstag teilweise über 17% im Minus. Und das lag eben daran, weil man, ja, so ein bisschen, wie soll man sagen, Sartorius hatte ja vor einigen Wochen schon mal Zahlen vorgelegt, beziehungsweise vorläufige Zahlen bekannt gegeben und die waren schon nicht so berauschend. Und dann hatte man gedacht, okay, jetzt ist sozusagen der Kelch an den Investoren vorbeigegangen. Jetzt hatte man aber gestern mit den absoluten Zahlen doch mal eins nachgelegt und eben darauf hingewiesen, dass man im Endeffekt hier natürlich dann auch nochmal noch nicht so alles im Reinen hat. Das heißt also, dass bei Sartorius hier der Umsatz um 7,6% auf 820 Millionen zurückgegangen ist und damit schlechter ausgefallen ist, als man eben erwartet hat. Die Analysten hatten hier mit 826 Millionen gerechnet, 820 sind es nur geworden. Das Ergebnis oder bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung, das sogenannte EBITDA, ging um 13,8% auf 234 Millionen Euro zurück und die Marge fiel von 31 auf 28,6%. Das war ein bisschen besser, als die Analysten erwartet hatten, aber nichtsdestotrotz hat man hier eben natürlich insgesamt einen Ergebnisrückgang gesehen und zeigt einfach auch nochmal, dass auch hier wirklich noch ganz, ganz viele Probleme vorliegen, die teilweise nicht unbedingt im Unternehmen selbst liegen, sondern daran, dass eben die Kunden noch hohe Lagerbestände weiterhin haben, eben auch gerade mit Verbrauchsmaterialien aus dem Haus Sartorius. Sartorius ist ja eben ein Laborausrüster, beziehungsweise stellt eben Produkte für Laboraktivitäten her. Und auch hier eben aus der Covid-19-Pandemie haben sich viele Krankenhäuser, viele Laboratorien ihre Lager vollgeknallt und bestellen halt jetzt dann weniger. Und dieser Effekt ist halt interessant, weil der halt nicht nur im Halbleiterbereich oder im Automotive-Sektor beziehungsweise Sportartikelbereich zu sehen ist, sondern eben natürlich auch im Gesundheitssektor und das eben auch nachhaltigere Auswirkungen auf die Ertragslage bei den Unternehmen haben kann und so hat man es bei Sartorius eben auch gesehen. Also ich denke, hier braucht man mindestens nochmal 2-3 Quartale bei den Aktien von Sartorius, um zu sehen, okay, ob da sich eine Besserung aufzeigt. Ich denke, in diesem Jahr werden es die Aktien weiterhin erstmal schwer haben. Gucken wir auf das letzte Unternehmen in Teil 2, auf die Netflix natürlich, die gestern ganz frisch am Donnerstag nach Börsenschluss in den USA ihre Zahlen vorgelegt haben. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 hat man einen Ergebnissprung vermeldet und zwar lag das Ergebnis pro Aktie bei $5,28 nach $2,88 aus dem Vorjahr. Damit hat man ganz klar die Erwartung von $4,51 übertroffen. Der Erlös stieg von 8,16 Milliarden auf 9,37 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 9,27 Milliarden. Also das heißt, man hat hier 100 Millionen mehr verdient. Und insgesamt, was ich ganz spannend finde, ist, dass Netflix weltweit einen Kundenstamm von zahlenden Abokunden über 269,6 Millionen Abonnenten hat. Das ist schon mal eine richtig große Zahl und zeigt einfach, wie erfolgreich dieses Unternehmen in den letzten Jahren war. Und ich kann mich auch dran entsinnen, die Aktien auch lange Zeit unter Druck gewesen, weil man immer wieder vorgeworfen hat, die Abonnentenzahlen wachsen nicht so stark. Und man hat das mit den Mehrfachanwendungen bzw. Mehrfachnutzungen der Konten nicht im Griff. Und so weiter und so weiter. Und auch mal wieder, dass der Verschuldungsgrad zu hoch ist und dass natürlich ein Risiko da drin vorliegt, dass eben entsprechende Produktionen selber gemacht werden. Also das heißt, Netflix produziert eigene Serien, eigene Sendungen entsprechend, zum Beispiel The Witcher oder Bridgerton, Beverly Hills Cop und so weiter. Das sind alles Eigenproduktionen und die haben im letzten Jahr, in den letzten Jahren für Netflix wirklich sehr, sehr gut geholfen, haben das Unternehmen nach vorne gebracht und haben einfach auch eine ganz, ganz feste Kundenbindung gebracht, weil es halt ein Unterschied ist, ob man sozusagen als Streaming-Anbieter sich Filmrechte, Filme einkauft und die dann anbietet, die praktisch jeder anbieten kann, wenn er die entsprechenden Rechte hat, oder ob man selber produziert und sozusagen so eine Art Uniqueness, also sprich eine Einzigartigkeit eben darstellt, und das schafft eben Netflix immer wieder, da kann man wirklich nur verwundert oder beziehungsweise voller Ehrfurcht den Hut davor ziehen. Von daher eigentlich schon interessant. Momentan ist so ein bisschen der Punkt, wo man etwas verschnupfter war, und deswegen sind die Aktien auch auf Tauchstation gegangen nach den Zahlen, beziehungsweise jetzt im vorbörslichen Handel, weil eben das Unternehmen bekannt gegeben hat, man möchte eben in Zukunft nicht mehr quartalsweise die Nennung neuer Abonnenten nennen oder bekannt geben, sondern will das im Endeffekt dann einmal jährlich machen. Und das erinnert so ein bisschen an damals an Apple, wo eben auch dann so sich so abgezeichnet hatte, dass die hohen stürmischen Zeiten der iPhone-Zuwächse vorbei sind. Da hat Apple nämlich auch angefangen, im Endeffekt keine Segmentberichterstattung beziehungsweise keine einzelne Produktberichterstattung mehr zu machen, sondern alles zusammenzulegen. Und da waren auch viele Analysten eher verschnupft und haben gesagt, okay, ist natürlich schlecht mit der Analyse, jetzt weiß man halt nicht genau, wie sich das Ganze darstellt, und fand das halt nicht so gut. Und wo man halt auch nochmal gesehen hat, dass das Unternehmen auch nochmal gesagt hatte, dass man natürlich dann den Fokus eher auf die Ausweitung der Gewinnmargen legen wird und eher auf die Umsatzsteigerung als auf die Gewinnung neuer Kunden. Und das ist ebenfalls nochmal so ein Punkt gewesen, wo einige Analysten etwas verschnupft reagiert haben. Das heißt, man will das jetzt mit Preiserhöhungen, Kampf gegen die Passwortteilung und entsprechend durch die werbefinanzierten Abos erreichen, neue entsprechende Abo-Angebote gestalten und will dadurch den Umsatz und Gewinn entsprechend nach vorne bringen. Die Strategie könnte aufgehen, das denke ich mal zumindest für die nächsten Jahre schon. Aber wie gesagt, man sollte halt ein bisschen gucken, die großen Wachstumszeiten dürften erstmal vorbei sein. Netflix durchaus interessant, hat aber natürlich jetzt das Problem, dass einfach schon sehr, sehr viele bereits Kunden bei diesen Streaming-Dienstleister sind, die Konkurrenz natürlich mit Disney Plus, mit Apple und all den anderen Anbietern jeweils in den einzelnen Ländern natürlich entsprechend groß geworden ist und das sicherlich kein Heimspiel mehr unbedingt für Netflix ist, und demzufolge dürfte dahingehend so ein bisschen die Handbremse angezogen sein. Ja, also von daher, Aktien bleiben interessant, aber Dynamik ist wohl erstmal draußen. Kommen wir zur Buzzword-Kategorie. Und da habe ich heute mal 5 Buzzwords mitgebracht, die nicht nur mir, sondern euch wahrscheinlich auch des Öfteren mal über den Weg gelaufen sind. Das erste ist No-Brainer. Ist auch ganz interessant. Das ist sozusagen eigentlich nichts anderes wie ein Selbstläufer. Das heißt also, so ein bisschen der Nachläufer des ehemaligen Selbstläufers und bezeichnet eigentlich nichts anderes, als dass es sozusagen von sich selbst logisch ist und da man gar nicht lange überdenken sollte, hört man oftmals in den Abteilungen Marketing oder eben natürlich auch im Vertrieb beziehungsweise auch teilweise im Brokerage oder natürlich auch im Trading. Also das ist ein Wort, was glaube ich schon öfters mal auch euch über den Weg gelaufen sein könnte. Das nächste eher Abkürzung beziehungsweise Buzzword ist ASAP, as soon as possible. Auch immer wieder gerne benutzt, ein Anglizismen oder ein Anglizismus, der gerade in der Bürowelt oft benutzt wird. Das heißt, wann will man irgendwas haben? ASAP, also so schnell wie möglich eigentlich. Und ja, demzufolge hier heute auch als Buzzword mit reingekommen. Dann das nächste Wort, snackable. Auch ein Wort eher aus dem Marketing, beschreibt Content, der eben gut konsumierbar bzw. aufnehmbar ist. Also keine langen Videos, keine langen Ausführungen, keine schwierigen Worte, sondern wirklich sehr schnell, sehr einfach eben dargelegt und hat in den letzten Wochen, Monaten als ja, Ausdruck, als Buzzword, gerade eben im Marketing auch so ein Stück weit ja, einen Siegeszug erreicht. Ich denke, drückt natürlich auch das aus, was es ist. Das heißt also wirklich, dass man hier dann entsprechend Content gut konsumieren kann, ohne viel darüber nachzudenken. Und ich hoffe, vielleicht auch ein Stück weit ist der Podcast sehr snackable. Ihr könnt mir mal in den Kommentarzeilen reinschreiben, wie ihr das seht. Ansonsten noch eine andere Kurzform, Abkürzung EOB, End of Business Day. Auch so ein Unwort oder beziehungsweise eine Abkürzung, die öfters bei E-Mails gerade zu finden ist. Das heißt also, wenn man eben, könnte man jetzt zusammentun mit ASAP, EOB, das heißt also as soon as possible, aber bis zum Ende des Business-Tages, das heißt also bis 18 Uhr oder bis zum Ende der Deadline, wird oft benutzt, wenn man eben entsprechend sich sparen will, wann man entsprechende Zeitangaben oder sowas gibt, sondern man geht eben davon aus, dass man das sozusagen heute erledigt haben will und dann nutzt man diese Endung. Ansonsten, last but not least, EOM, ebenfalls so ein Kürze für End of Message, ist oftmals oben in der Betreffzeile von E-Mail zu sehen. Das heißt dann, das bedeutet, dass man die eigentliche E-Mail, den Hauptteil gar nicht mehr lesen muss, weil da sozusagen jetzt die Nachricht schon beendet ist. Finde ich auch so ein bisschen eine Unart eigentlich, die so in den letzten, ja, Jahren, kann man sagen, mit der Digitalisierung so in der Covid-Zeit so eingekehrt ist. Das heißt, die Leute schreiben nur noch oben in der Betreffzeile von den E-Mails ihren Anliegen rein, dann EOM. Das heißt also, dann kommt nichts mehr und ist vielleicht auch so ein bisschen Zeichen unserer Snackable-Zeit. Das heißt also, alles kurz, schnell, knackig, ASAP, EOB entsprechend zu erledigen und gar nicht mehr so viel zu schreiben, sondern einfach nur noch zack, zack. Also auf jeden Fall ist das im Endeffekt, sind das so ein bisschen diese Abkürzungen bzw. Buzzwords, die mir in der letzten Woche bzw. in den letzten Wochen des Öfteren über den Weg gelaufen sind und die ich vielleicht mal ganz spannend fand, entsprechend hier heute vorzustellen. Damit bin ich durch mit Teil 2. Ich komme jetzt zu Teil 3. Schaue auf die Termine für die nächste Woche. Dieses ganz spannend, lohnenswert dabei zu bleiben, sowohl auf der Makro- als auf der mikroökonomischen Seite. Ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. Macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid in Teil 3. Jetzt geht es zu dem Number Crunch bzw. zu dem Datum Crunchen über und wir gucken als erstes mal auf die makroökonomische Seite. Der startet nämlich die nächste Woche gleich mit der Zinsentscheidung bzw. der Notenbank. Sitzt ein People's Bank of China, der chinesischen Notenbank. Wird ganz spannend sein. China ja momentan eher so ein bisschen in ja, angeschlagenem Modus, gerade was der Immobiliensektor. Was den Immobiliensektor betrifft und natürlich auch konjunkturell läuft es da wirklich nicht gerade ganz rund. Deswegen gucken natürlich viele darauf, was macht jetzt die Notenbank in China? Wird man da im Endeffekt irgendwelche Lockerungsmaßnahmen machen, um entsprechend die Konjunktur zu beflügeln? Gibt es Stimulationsprogramme? Spannend auch, man hat deflationäre Tendenzen ausgemacht. Das heißt, die Preise für die Produkte, Waren, Dienstleistungen in China eher rückläufiger Natur. Das heißt also, da gar nicht so ein großer Inflationstrend, sondern eher deflationärer Trend, den man dort sieht. Und demzufolge die People's Bank of China in so einer kleinen Zwickmühle. Wird spannend. Bin selber ja, frohe Erwartung. Mal sehen, was da so kommt. Und wir müssen darauf ausharren. Dann am Montag ebenfalls der IFO-Geschäftsklima-Index. Ja, sehr wichtig, um die Stimmung entsprechend in den Chefetagen darlegen zu können. Da werden sicherlich auch viele entsprechende Investoren natürlich drauf gucken. Wir bekommen um 16 Uhr am Montag das Verbrauchervertrauen. Ebenfalls spannend, weil man hier einfach sieht, wie der Konsument in Europa sich positioniert bzw. aufgestellt hat. Am Dienstag geht es dann weiter mit dem Einkaufsmanager-Index aus den USA um 15:45 Uhr. Am Mittwoch kommen dann unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus den USA um 14:30 Uhr. Dann gibt es den Einkaufsmanager-Index aus Frankreich. Und ja, das war es eigentlich dann auch schon im Großen und Ganzen. Das heißt also Montag so ein bisschen die Notenbank-Sitzung der People's Bank of China, dann eben IFO-Geschäftsklima-Index. Dienstag wird es eher ein bisschen dünner, gibt es den Einkaufsmanager-Index. Mittwoch dann entsprechend Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter. Am Donnerstag geht es dann weiter mit den Kernausgaben für persönlichen Konsum, Erstanträge, Arbeitslosenunterstützung und dem Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Und am Freitag wird die Woche dann abgerundet mit den entsprechenden PCE-Deflatorzahlen. Da guckt ja die Notenbank ganz, ganz besonders drauf. Wir bekommen von der Bank of Japan den Prognosebericht für die japanische Konjunktur. Ebenfalls sehr wichtige Einzelhandelsumsätze aus Japan nochmal zusätzlich. Dann bekommen wir aus den USA das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Und das war es soweit. Also makroökonomisch nicht so ein dichter Terminkalender. Zwei Notenbanken, die man auf der Agenda behalten sollte, Bank of Japan und People's Bank of China. Aber ansonsten ist das Ganze eher überschaubar. Gucken wir mal auf die Unternehmensseite. Da wird es nämlich im Endeffekt interessanter. Da geht es am Montag dann unter anderem mit Norilsk Nickel, Nucor Corp, SAP, ganz wichtig, Verizon, Atwal und Akzo Nobel los. Und noch viele, viele andere Unternehmen. Ich habe jetzt hier nur mal einfach ein paar rausgegriffen. Am Dienstag kommt dann Dana her, Deutsche Börse AG, Enagas, Enphase Energy, Fiserv, Freeport-McMoRan, General Motors, Halliburton, Lockheed Martin, Mayr-Melnhof Karton. Wir bekommen Novartis, PepsiCo, Philip Morris, Randstad, Raytheon, Robert Half und Tesla. Die Texas Instruments kommen noch. United Parcel Service ebenfalls. Die also dann am Dienstag ihre Zahlen vorlegen werden. Am Mittwoch, dem 24., kommen AT&T, Biogen und Boeing, Canon, Chipotle, Mexican Grill, Chugai Pharmaceutical, CME Group, Eni, Ford Motor. Dann geht das weiter mit Hasbro. Wir bekommen Iberdrola, IBM kommen mit Zahlen, Big Blue, also Lam Research. Wir bekommen Meta Platforms am 24. mit Zahlen. Wir bekommen Nordic Semiconductor, die ebenfalls Zahlen vorlegen werden am entsprechenden Mittwoch. Wir bekommen Ping An Insurance, Qualcomm mit Zahlen, ServiceNow, ebenfalls ganz spannend. Und wir bekommen Teradyne, Thermo Fisher, United Rentals und Whale Group mit entsprechenden Zahlen. Am 25., sprich am Donnerstag, gibt es dann Aixtron, Alphabet, Altria, American Airlines mit Zahlen. Wir bekommen Barclays Bank, die Zahlen vorlegen werden. BASF am 25., BNP Paribas, Bristol Myers Squibb, Caterpillar, CNOOC, Delivery Hero, Deutsche Bank. Dann Dow Inc., DWS Group wird am 25. Zahlen vorlegen. Wir bekommen die Fielmann mit Zahlen. HelloFresh, Honeywell und KLA Tencor, LPKF Laser, Merck, Microsoft, Nasdaq, Northrop Grumman und Norwegian Air Shuttle. Also jetzt Norwegian Air Shuttle dahingehend vielleicht ganz spannend, weil natürlich viele Zocker in dem Wert investiert sind, mir das immer wieder auch als Unternehmen bei dem Marktupdate über den Weg läuft. Deswegen habe ich die ja auch nochmal mit reingenommen. Also am 25. kommt die da mit Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie das werden, aber wird bestimmt ganz spannend. Wir bekommen Pfeiffer Vakuum noch am 25. POSCO, PSI oder PSI Software, Redcare Pharmacy ebenfalls am 25. Wir bekommen S&P Global, Sanofi ebenfalls am 25. mit Zahlen. Dann geht das Ganze weiter mit STMicroelectronics. Wir bekommen am 25. T-Mobile, Verizon, Wacker Chemie, Weyerhaeuser, Western Digital und Yandex. Am 26. am Freitag geht es dann weiter mit AbbVie. Wir bekommen ExxonMobil, Kikkoman, Komatsu, also aus Japan auch, geht jetzt langsam die Zahlenreihe dann auch los, Nomura Holdings. Wir bekommen NEC, wir bekommen die Porsche AG, die mit Zahlen kommen wird im kommenden Freitag. Und wir bekommen Traton oder Traton. Total Energies kommt ebenfalls am 26. mit Zahlen. Yara International. Und das war es erstmal im Großen und Ganzen. Nur wirklich von den Unternehmen, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe. Es gibt noch ganz, ganz viele andere. Also wirklich einfach nochmal gucken. Die Dichte wird also in der nächsten Woche ganz, ganz klar dichter, sprich größer. Wir bekommen also nicht nur aus Amerika entsprechende Unternehmenszahlen, sondern eben auch aus Europa, aus Asien und aus aller Herren Länder. Die großen Unternehmen werden also in der nächsten Woche, das stelle ich einen, geben. Viele große Tech-Konzerne, ihr habt es gerade gehört, Microsoft, Alphabet, werden unter anderem dabei sein. Also da wird ordentlich was los sein und entsprechend natürlich auch Bewegung in den Märkten zu erwarten sein. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr bewegt, emotional und vom Gemüt her. Ihr konntet wenigstens die letzten 45 Minuten mir etwas lauschen und habt eure Informationen bekommen, die ihr auch erwartet habt. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche dabei seid. Ich hoffe, dass der liebe Dirk dann auch wieder auf dem Damm ist und entsprechend hier mitwirken wird. Ansonsten bin ich natürlich für euch da. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht zu Invest nach Stuttgart kommt. Da bin ich nämlich in der nächsten Woche. Das heißt also, Freitag, Samstag könnt ihr, wenn ihr wollt, mich auf der Invest dort ansprechen, wenn ihr mich seht, beziehungsweise ich werde da auch, glaube ich, einige Vorträge halten, dort nicht glauben, sondern ich werde einige Vorträge halten, ein paar Interviews, also vielleicht sieht man oder hört man sich ja, wie auch immer. Ich wünsche euch viel Erfolg an den Börsen, vor allen Dingen ein schönes Wochenende, lasst am Wochenende die Börse Börse sein und überlegt, ob ihr in der kommenden Woche, sprich am 26., 27. nach Stuttgart zur Invest kommt. Bis dann, macht's gut, alles Gute, ciao, ciao.